Wir haben heute ein sehr besonderes Thema, praktisch das Ende meiner Seminare auf diesem Ferienlager. Ich muss euch bitten, einen kleinen Augenblick euch noch zu gedulden. Ich muss nämlich noch... Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Heute Abend wollen wir uns Gedanken machen über die Beziehung zwischen dem Spiritual Meister und dem Schüler als eines der Notwendigkeiten, Fortschritte zu machen im Krishna-Bewusstsein. Wenn wir uns unsere westliche Tradition anschauen, so sehen wir eine große Bemühung von Philosophen und auch Individuen, unabhängig zu Erkenntnissen zu kommen. Ein Mensch ist dann stolz, wenn er eine große Entdeckung, eine große Erfindung oder einen großen Schatz selber erlangen kann. In der Philosophie oder dem praktischen Erkenntnisweg Asiens jedoch sehen wir immer die Mittlerfunktion eines spirituellen Meisters oder überhaupt eines Meisters, der aufgesucht wird und von dem erwartet wird oder von dem erhofft wird, dass er einem Wissen vermittelt. In Indien ist es dieses Prinzip so weit gediehen, dass man für alles einen Guru aufsucht, um Musik zu lernen, einen Musiklehrer, um Sanskrit zu lernen, einen Sanskrit-Lehrer, und um spirituelles Leben zu lernen, einen spirituellen Meister. Besonders der spirituelle Meister, ihn aufzusuchen, ist eine sehr wichtige Angelegenheit im Leben eines Menschen. Es heißt, Vögel und Menschen haben eins gemeinsam. Sie sind Dvija. Zweimal, Dvi kommt von Dvau, also viel wie zweimal, und Ja heißt geboren. Ein Vogel und ein Mensch wird zweimal geboren. Der Vogel erstmal durch das Ei, das ist die erste Geburt, und dann schließlich verlässt er das Ei und geht an die das Ei umgebende Wirklichkeit. Er nimmt die zweite Geburt, eine Geburt, die wichtiger angesehen wird, also für wichtiger gehalten wird als die erste Geburt. So im Menschen, im Menschsein gibt es die erste Geburt durch die Verbindung von Mann und Frau oder Vater und Mutter und die zweite Geburt durch die Verbindung von Guru und Shastra oder Shastra, die Schrift. Der Guru oder spirituelle Meister wird als der Vater angesehen und die Shastra oder Shastra als die Mutter. Beide zusammen sind verantwortlich für die zweite Geburt in Wissen hinein. Dies Wissen ist nicht irgendeine mentale Angelegenheit oder etwas, was man auf dem akademischen Wege sich aneignen kann. Dies Wissen wird auch als Darshan bezeichnet, nämlich das, was uns hilft, die Dinge so zu sehen, wie sie eigentlich sind. Es ist wichtig, ein Mensch ohne dieses spirituelle Wissen wird als ein Tier betrachtet, weil er nur, genau wie das Tier, eine erste Geburt gemacht hat. Eine Geburt hinein in den Körper und den Geist, wo man mehr oder weniger auf der körperlichen oder mentalen und mentalen Ebene bleibt, in der Dunkelheit der Unwissenheit. Warum? Weil diese materielle Wirklichkeit die spirituelle Seele und die spirituelle Natur bedeckt. Ähnlich so wie eine Wolke die Sonne bedeckt, sodass wir sie nicht sehen können, so kann die materielle Welt, wenn wir sie nicht richtig verstehen, die spirituelle Welt bedecken, sodass wir nicht verstehen können, wer wir sind. Fragt euch mal selber, wer seid ihr genau? Ihr werdet da Signale aus dem Körper kriegen. Wir sind sportlich. Wir sind Schweizer. Oder ihr werdet Signale aus eurem Geist bekommen. Wir sind intelligent oder ein bisschen einfältig, je nachdem, wie man sich identifiziert. Man wird jedoch nicht als tatsächlich sich erkennen können als ewige spirituelle Seele, Teil Gottes. Das ist durch die materielle Bedeckung vergangen. So, der spirituelle Meister kommt zu uns und gibt uns spirituelles Wissen, welches unsere Augen durch den Fackelschein der Erkenntnis, so wird gesagt, öffnet zur spirituellen Wirklichkeit, zu der Erkenntnis von dem, was wir sind und was Krishna oder was Gott ist. Der spirituelle Meister ist nicht irgendein selbstgemachter Autodidakt, der sich, indem er, wie sagt Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, die wunderschönen und interessanten Dinge dieser Welt betrachtet hat, seine Philosophie zurechtgeschustert hat. Der echte spirituelle Meister sollte in einer Nachfolge von spirituellen Meistern kommen, einer sogenannten Parampara, die das Wissen, wie es ist, herunterreicht zu denjenigen, die es hören wollen. In Indien wird ein gutes Beispiel gebraucht für diese Parampara, nämlich die einzelnen Arbeiter, die man auf die Äste eines Mangobaumes schickt, sodass sie die Mango vom höchsten Gipfel herunterreichen können. Würde die Mango nicht heruntergereicht werden, sondern fallen, gäbe es eine große Gefahr in der Mango-Vermittlung, wenn man so will. Sie würde nämlich entweder aufplatzen an den Ästen oder sich so schwere Druckstellen zuziehen, dass sie nicht, wie soll ich mich ausdrücken, zur Reife kommen kann. Eine Mango, die frisch gepflückt wird, sollte noch reifen, bevor sie den köstlichen Geschmack annimmt. So, um spirituelles Wissen zu bekommen, so heißt es, sollte man zu einem spirituellen Meister gehen, welcher sich in einer Schülernachfolge befindet, der das spirituelle Wissen oder wo das spirituelle Wissen heruntergereicht worden ist. Eine Schule sozusagen. Es gibt in Indien vier solche Sampradayas oder Paramparas, die ihren Ursprung haben in verschiedenen großen Persönlichkeiten. Wir selber befinden uns in der Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, eine Schülernachfolge, die ihren Ursprung hat in Brahma, dem erstgeschaffenen Wesen des Universums. Nach den Vedas stammen wir nicht von einem lustvollen Gorilla ab, also einem Affen, sondern einem hochintelligenten Wesen namens Brahma, der von Krishna erleuchtet wurde in der spirituellen Wissenschaft und dieses spirituelle Wissen durch die Schülernachfolge heruntergereicht hat. Nun, ich möchte euch jetzt ein paar Dinge vorlesen aus den Schriften, aus denen die Notwendigkeit, einen spirituellen Meister anzunehmen, eindeutig hervorgeht. Solange man nicht eingeweiht ist durch einen echten spirituellen Meister, sind alle hingebungsvollen Aktivitäten nutzlos. Ein Mensch, der nicht richtig eingeweiht worden ist, kann wieder in die Tierspezien absinken. Das ist aus dem Hari Bhakti Vilas und wir wollen jetzt aus dem Bhakti Sandarbha hören. Ato gurum pramam yaivang sarvasang vinivedyacha griniyat vaishnavanam mantram diksha purvam vidhanata. Es ist die Pflicht eines jeden Menschen, sich einem echten spirituellen Meister zu ergeben. Ihm alles hinzugeben, Körper, Geist und Intelligenz. So muss man die Vaishnava-Einweihung von ihm nehmen. Es wird dann darauf hingewiesen, wie durch einen Kontakt zu einem solchen Verbindungsglied sozusagen, wenn wir uns die Guru Parampara als eine Kette vorstellen und den spirituellen Meister, dem man sich nähert, als letztes Glied, wie durch dieses Verbindung zu einem solchen spirituellen Meister eine fast bewunderungswürdige oder kaum zu verständliche Veränderung stattfindet. Es heißt, wie durch chemische Manipulation Glockenmetall in Gold umgewandelt werden, wenn es in Kontakt mit Mercury kommt, Quecksilber, so kann eine Person, die richtig eingeweiht wird, die Eigenschaften eines Brahmana entwickeln. Brahmana ist jemand, der auf der spirituellen Ebene verankert ist, der sich verstanden hat als Brahman, das heißt als spirituelle Seele, und Gott als das höchste Brahman versteht. Von dem Wort Brahman leitet sich das her, was viele von uns inzwischen sind, Brahmacharis. Brahma heißt die spirituelle Natur und Chari heißt ausführen oder tun. Man findet das Wort auch in Achar wieder, in dem Verhalten, was man ausübt. So ein Brahmana ist jemand, der handelt auf der spirituellen Ebene. Er ist zurückgezogen, entsagt, gelehrt, religiös, tolerant und hat vor allen Dingen verwirklichtes spirituelle Wissen. So jemand, der die Einweihung bekommt, kann also auf diese Ebene erhoben werden, ähnlich wie in dem alchemistischen Prozess, wo Glockenmetall in, also Bellmetal wird hier gesagt, ich weiß nicht genau, was das, kennt man eigentlich in unserer Sprache das Wort Glockenmetall? Ja? Hat man das schon mal gehört, Martin? Glockenmetall, ja? So eine Legierung wahrscheinlich, oder? Die in Gold umgewandelt werden kann. Nur als Punkt des Interesses, weil sich vielleicht manche fragen, wie soll das möglich sein? Man muss einen Liter Quecksilber trinken und dann auf Messing urinieren. Und dann geht das. Das können natürlich nur Leute, die mit einem bewunderungswürdigen Metabolismus, also Stoffwechsel, ausgerüstet sind. Das ist nicht so einfach für uns nachzuvollziehen. Denn schon einfache Quecksilberdämpfe reichen, um einen Elefant aus den Füßen zu hauen. Nicht so giftig ist das. So, das war nur etwas für die Sensationshungrigen unter uns, eine Erläuterung dieses Verses. Yogis können das tatsächlich machen und ich kenne eine solche Person, sie hat mir gesagt, sie können es machen, da habe ich gesagt, ich glaube es nicht. Und dann hat er mir einen Zeitungsartikel gezeigt und habe ich gesagt, wir wollen in Berlin einen Tempel machen, bitte gib mir ein paar Kilo Gold. Und dann sagte er, well, ich bin nicht so gesund im Augenblick. So, ich weiß nicht, aber man sagt, dass Mahatma Gandhi seine Unabhängigkeitsbewegung finanziert hatte durch einen solchen Kontakt. Und das ist etwas, was ich sehr oft schon in politischen Kreisen in Indien, also aus politischen Kreisen gehört habe. Und naja, so durch das Zusammentreffen mit einem echten spirituellen Meister und dem Lernen unter seiner Obhut können wir trotz nicht so hoch entwickelter spiritueller Qualifikation umgewandelt werden. Das ist ein Statement aus dem Hari Bhakti Vilas. So, in den vedischen Schriften wird also die Notwendigkeit angegeben, einen echten spirituellen Meister anzunehmen, um tatsächlich Fortschritte zu machen im spirituellen Wissen. In einer Quelle, die ich oft versucht habe, ausfindig zu machen, es ist mir noch nicht gelungen, wird gesagt, dass es wichtiger ist, einen spirituellen Vater und eine spirituelle Mutter zu haben, als sogar einen materiellen Vater und eine materielle Mutter. Janame Janame Sobe Pitamata Paya Krishna Guru Nohi Mile Bhaja Hori E. Jeder kriegt immer eine Mutter und einen Vater. Doch wenn man die Segnung bekommt von Krishna und Guru, kann man die materielle Energie überwinden und zurück zu Gott kehren, indem man dem Herrn dient. Also, Vater und Mutter sind sehr wichtig. Ich glaube, das kann keiner hier anzweifeln, denn sonst säße er nicht hier. Aber in allen Lebensformen, darauf wird hier angewiesen, also hingewiesen, hat man Vater und Mutter. Selbst die Heuschrecken kommen aus familiären Bindungen hervor, die eher flüchtiger Natur sind, aber immerhin gibt es da Vater und Mutter. Das Menschsein offeriert jedoch eine Möglichkeit, die andere Lebensformen oder die Seele in anderen Lebensformen nicht hat. Eine Möglichkeit, die nur dann wahrgenommen werden kann, wenn das Bewusstsein mit spirituellem Wissen infusiert wird. Infusion, das ist ein Wort, was wir aus der Medizin kennen. Ein Todkranker braucht Nährstoffe, die ihm intravenös zugeführt werden. Genauso brauchen wir, die wir im Kreislauf von Geburt und Tod in einer sehr schlechten Situation sind, die Infusion mit spirituellem Wissen, die uns durch die Verbindung mit einem Verbindungsglied in der Traditionsfolge der Meister gegeben werden kann. So, dieser Vorgang, einen echten spirituellen Meister zu treffen, ist nicht etwas, was rein zufällig geschieht. Es ist nicht so, dass man seinen Guru trifft durch einen Zufall. Es ist etwas, was inszeniert ist auf der Bühne des Lebens. Brahmanda Brahmitikona Bhagyavanjiv Guru Krishna Prasadibhai Bhakti Lata Beach. Das Lebewesen wandert durch die verschiedenen Lebensformen von Planet zu Planet und Universum zu Universum. Die Seele hat schon viele Milchstraßensysteme gesehen, viele, die dort vielleicht anders heißen. Wir haben erlebt, wie das Universum erschaffen und vergangen ist. Wir sind alle sehr alt, jedoch nicht in diesem Körper, der nur 60 Jahre oder 100 Jahre uns beherbergen kann, um dann erschöpft in die Elemente zurückzusinken. Die Seele ist ein kosmischer Wanderer. Wenn sie jetzt von großem Glück gesegnet wird, so heißt es, Bhagyavan, Van heißt so viel wie mit V, besitzen, Bhagavan zum Beispiel, derjenige, der füllen hat, das ist Krishna. Bhagya heißt so viel wie gutes Glück. Wer also gutes Glück hat, der kann einen echten spirituellen Meister treffen. Und zwar Guru Krishna Prasadibhai. Man trifft den spirituellen Meister durch die Kripa, durch die Barmherzigkeit Krishnas und durch die Barmherzigkeit jetzt des Gurus kriegt man Krishna. Versteht ihr das? Es ist Krishnas Barmherzigkeit, dass wir einen spirituellen Meister treffen, denn der spirituelle Meister ist in der Lage, uns Krishna zu vermitteln. Krishna sucht also uns aus, okay, der soll jetzt mich bekommen, durch einen spirituellen Meister. Diese Mittlerfunktion ist sehr wichtig. Krishna, mit anderen Worten, wirkt durch einen spirituellen Meister hindurch, der uns Krishna vermittelt. Wieso können wir denn nicht gleich zu Gott kommen? Wieso können wir uns nicht einfach unter den Sternenhimmel stellen, die Vielfalt der Sterne sehen, die kosmische Ordnung dahinter erkennen und ein Aha-Erlebnis haben, Gott ist groß, er steckt hinter allen Dingen und dann eine sofortige Verwirklichung von Gott haben. Das liegt daran, weil wir im Augenblick nicht sehen können, obwohl wir sehen. Mit anderen Worten, unsere Augen, um Krishna zu erkennen, müssen zunächst einmal wiedererweckt werden durch ein Training. Ich komme da gleich darauf zu sprechen, wie der spirituelle Meister seinen Schüler testet und ihm dann, nachdem er ihn für reif genug hält, spirituelle Erkenntnisse gibt. Unsere Sinne sind verwirrt, unsere Intelligenz getäuscht, unser ganzer Psycheapparat in Maya, in Illusion. Deswegen ist, brauchen wir eine sorgsame Training, um unsere spirituellen Wahrnehmungsinstrumente wieder erwecken zu können. Ich glaube, hier ist jemand, es gibt hier einige, die sich mit Sportarten befassen, entweder Dauerlauf oder die subtileren Vorgänge, die man nicht mehr als Sport, sondern als Kunst bezeichnet, die asiatischen Kampfkünste und so weiter. Und die wissen, dass man durch eine bestimmte Schulung bestimmte Fähigkeiten entwickeln kann. Wenn ich den Muskel jeden Tag so trainiere, dann wird er groß werden. So muss auch unsere spirituelle Muskulatur sozusagen, unsere spirituelle Wahrnehmung trainiert werden durch Anweisungen, die wir erhalten, die ganz spezifisch auf uns zutreffen. Gut. Nun, wir hatten das Wort Bhagyavan gebraucht. Jemand, der von Glück begünstigt ist, trifft auf einen echten spirituellen Meister und bekommt durch ihn Krishna. Was ist dieses Glück? Kann man da einfach sagen, Schwein gehabt, um es mal so norddeutsch auszudrücken. Für die Schweizer, es gibt Glücksschweine, und von da hat der Norddeutsche in seiner sehr ordinären und platten Art das Wort Schwein gehabt. Gebraucht. Haben wir einfach so zufällig uns qualifiziert, für den einen echten spirituellen Meister zu treffen. Das ist natürlich ein Bereich, den ich eigentlich in einer gesonderten Vorlesung machen will. Nämlich, wie kommt man überhaupt in den oder zu spirituellen Leben? Ich will hier ganz kurz nur darauf eingehen. Es gibt da drei verschiedene Ursachen. Die erste Ursache und die wichtigste ist, dass man in Kontakt kommt mit Geweihten Gottes. Wenn man mit Geweihten Gottes in Kontakt kommt, wird der Samen gelegt für das spirituelle Leben. Und man trifft dann auch später die, wie soll ich mich ausdrücken, seinen spirituellen Meister. Das ist etwas, was einen Großteil von euch hier betrifft und ganz sicherlich mich betrifft. Ich selber ging damals zu einem Rock'n'Roll-Konzert, um Musik zu machen, und sah vor dem Konzert Leute, die ein Devoti, der da saß, offensichtlich in einer völlig anderen Motivation zu diesem Ereignis, musikalischen Ereignis gekommen als ich. Und der da einfach Kirtan machte vor dem Eingang, wo die Leute sich um die Karten bemühten. Und ich merkte, das ist ein Außerirdischer, so nahm ich das wahr. Und suchte dann später auf einem mühseligen Weg Kontakt zu diesen Devotees und wurde dann in der Gemeinschaft von Devotees auf viele Dinge aufmerksam gemacht. Zum Beispiel auf meinen sehr begrenzten und sehr einfältigen Lebensstil. Mit Geweihten Gottes in Kontakt zu kommen, heißt Sukritis anzuwerben oder gutes Glück. Ein anderer Vorgang ist, dass man, wie heißt das? Ein Sanskrit-Wort, was sehr, sehr große philosophische Bedeutung mit sich trägt, fällt mir natürlich jetzt nicht ein. Bhajonmukhi, yes. Dass man Tätigkeiten ausführt, die man als tugendhaft bezeichnen kann, die einen qualifizieren, um die Barmherzigkeit Krishnas zu entwickeln, zu bekommen. Das sind solche zum Beispiel, die ein sehr sauberes Leben führen, sehr gottesbewusst schon von sich aus leben und die dann plötzlich, ja, die so weit sind, dass sie sich fragen, also jetzt will ich mich Gott ganz hingeben, und Krishna, der dann im Herzen als Überseele gegenwärtig ist, registriert diesen Wunsch und gibt dann den Menschen die Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, mit Devotees sich für die, also Bhagyavan, vom Glück gesegnet zu werden, ist die große Barmherzigkeit Krishnas, die grundlos auf ein Lebewesen kommt. Also wir haben drei Möglichkeiten. Die erste ist das Zusammentreffen mit Devotees, und die ist die allerwichtigste und das meistverbreiteste. Das andere sind Bhajanmukhi, das heißt Tätigkeiten, die man von sich aus tut und die einen qualifizieren für diese Mercy. Und das Letztendliche ist Bhagavan Kripa, die große Barmherzigkeit Krishnas, die grundlos auf uns fällt, wie der Apfel auf den Kopf. Nicht, wenn wir hungrig sind und durch einen Fruchtgarten gehen. So, nun, das Vertrauen in einen spirituellen Meister und in die transzendentale Schrift, das bekommen wir allerdings durch die Überseele. Es gibt viele Freunde Krishnas, und man sieht sie auch hier, die haben kein Vertrauen, nicht so wirkliches Vertrauen ins Krishna-Bewusstsein. Man sieht, wenn man wenn man in einem Kirtan ist und am Ende werden die Jayom-Gebete gemacht, Jayom, Vishnu, Bhad, Paramahansa, Parabrahma, dann bleiben einigen fühlen sich dann wie, als wenn sie einen Besenstiel verschluckt haben. Sie kriegen die Wendung nicht. Die 50 Zentimeter sind so unüberwindlich wie 30.000 Lichtjahre für sie, die sie trennen vor der Ehrbietung. Das ist ein Zeichen, dass noch nicht genügend Vertrauen da ist. Ich habe es jetzt ein bisschen humorvoll gesagt und möchte nicht das bewerten. Dieses Vertrauen muss erst gewonnen werden, und deswegen hört man ja Philosophie und beschäftigt man sich mit dem Krishna-Bewusstsein. So, dieses Vertrauen mag auch nicht jemand haben, der sich verneigt. Das können wir sicherlich nicht hieran messen, dass also jeder, der sich verneigt, ein Glückskind ist, der dieses Vertrauen in die Schriften und in Krishna bereits entwickelt hat. Das kann man nicht so sagen. Sonst würde Krishna nicht sagen, Ashrada Dhana Purusha, dass die Menschen, die Ashrada sind, ohne Vertrauen, wieder zurücksinken auf den Pfad der Geburten und Tode. Er spricht also von Menschen, die schon das Krishna-Bewusstsein kennen, aber nicht das ganze Vertrauen haben und deswegen Ashrada sind und somit zurücksinken. So, dieses Vertrauen, das letztendliche Vertrauen, was wir brauchen, um uns ja, sagen wir mal, dem Krishna-Bewusstsein und jetzt mal ganz direkt einem spirituellen Meister zuzuwenden, das kommt durch die Überseele. Und man sollte warten, bevor man sich einen echten spirituellen Meister zuwendet und um Schülerschaft bittet, bis dieses Vertrauen da ist. Sonst wird man seine eigene Zeit vergeuden und die Zeit seines spirituellen Meisters. Dieses Vertrauen kommt natürlich sehr leicht zustande, wenn man sich mit dem Krishna-Bewusstsein intensiv und aus einer fragenden Haltung, einer aktiv fragenden Haltung befasst. Und auch sich in Situationen begibt, wo man Krishna schon einmal einen Dienst erweist. Dann wird man nämlich merken, wie Krishna einem plötzlich entgegenkommt und man plötzlich dann tatsächlich weiß. Weiß nicht vom Intellekt her, vom angelernten oder übernommenen Wissen, sondern, ja, man weiß. Ich möchte jetzt nicht so sagen, aus dem Bauch heraus oder aus dem Herzen heraus, weil das alles noch etwas fehlgeleitete Versuch, hier in dem physischen Körper eine spirituelle Gewissheit zu lockieren, was sicherlich ein wenig naiv wäre. Man weiß es einfach. Und es ist eine nicht zu erschütternde Sicherheit. Ich möchte euch von dieser Sicherheit eine Geschichte erzählen, die uns auch helfen sollte, ein bisschen das bisher Gesagte zu verdauen. Ich möchte euch die Geschichte von Ramanuja erzählen. Ramanuja, wie man sagt, auch Ramanujacharya, hatte den Wunsch gehabt, einen spirituellen Meister anzunehmen, nämlich den bekannten Yamunacharya, eines der Alvas, der Autor des Stota Ratnas ist. Ein sehr schönes Gebet. So, als er seinen spirituellen Meister aufsucht, es dauerte für ihn sehr, sehr lange, bis er zu dieser Überzeugung, dieser Sicherheit kam, lag sein spiritueller Meister Yamunacharya gerade im Sterben. Und er wusste davon und lief also so schnell, wie ihn die Füße trugen, um noch die Einweihung zu bekommen. Doch als er ankam, gerade eine Parata, zwei Stunden vorher, es war eine 5-Tages-Reise, war Yamunacharya aus dieser Welt gegangen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, Ramanuja fiel ohnmächtig zu Boden nieder, in großem Leide. So, später jedoch, er ging wieder zurück an seinen Heimatort, er bekam dann jedoch die Unterweisung vom Herr, von Krishna direkt, dass er die große Seele Mahapurna annehmen sollte. Und als er diese Sicherheit hatte, erkannte Mahapurna schon, ging er los, die 5-Tages-Reisen, Tag- und Nachtreisen, so viel ich unterrichtet bin, nach Srirangachetra. Er lebte in Kanchipuram. Kanchipuram, nicht Puram, Puram. So, er ging also, um seinen Spiritual Meister jetzt endlich zu finden, den Mahapurna. Zur gleichen Zeit bekam Mahapurna eine Unterweisung von all den Schülern, den vertrauten Schülern von Yamunacharya. Er solle, also diesen verstorbenen Spiritual Meister, er solle Ramanujacharya einweihen, die Vaishnava-Diksha geben. Und er ging los. So auf halber Strecke, so wird beschrieben, in einem kleinen Dorf, nach Sonnenuntergang, kamen diese beiden Transzendentalisten, also in das gleiche Dorf, und wollten sich niederlegen, als Ramanujacharya hörte, dass Mahapurna in dem gleichen Dorf eingetroffen war. Er ging sofort zu Mahapurna und sagte, bitte, ich habe mein Leben vergeudet. Jetzt erst bin ich weit reif für die Einweihung. Bitte weihe mich ein. Ja, sagte Mahapurna, ich habe eine Unterweisung gekriegt von den engsten Schülern Yamunacharyas, die bestätigt worden ist von Krishna selber, ich solle dich einweihen. Komm jetzt also mit nach Rangachetra und dann werde ich dir die Einweihung geben. Oh, sagte Ramanujacharya, nein, das kann ich nicht. Warum nicht, sagte Mahapurna? Weih mich noch bitte heute ein, denn es mag sein, dass du stirbst. Oder es mag sein, dass ich sterbe. Ich bin schon einmal zu spät gekommen. Sagte Mahapurna, gut, wenn du so entschlossen bist, dann gut, aber dann lass uns wenigstens noch einen Tag warten, damit wir eine glücksverheißende Zeit kriegen. Nein, bitte, bitte gib mir jetzt die spirituelle Einweihung, denn wenn du sie mir jetzt nicht gibst, morgen kann ich schon tot sein. Und dann ist dieses Leben ohne Sinn und ohne Erfüllung vergangen. Ich suche jetzt nach einer Quotation aus dem Tattva Sagara. Haben wir nicht hier ein Tattva Sagara, Ujjwala?
Das sind die roten Tattva Sagara, haben wir am Ende.
Nein, das ein, ich dachte schon, ich habe es jetzt. Ich müsste es lange Zeit in meinem dicken Buch hier suchen. Und ich glaube fast, dass ich das aus der Erinnerung zusammenkriege. Hier! Nein, das sind wieder andere Dinge. Ja, das Tattva Sagara gibt die Unterweisung. Wenn du einen echten Spiritual Master triffst, bitte ihn sofort um die Einweihung, ob es in dem Tag ist oder in der Nacht, in einem Wald oder an einem Fluss, egal. So wichtig ist es. Also so ist die Quotation. Ich habe es jetzt in Sanskrit einfach nicht, ich müsste zu lange suchen dazu. So, das ist die Unterweisung, die in den Schriften gegeben wird für diese Wichtigkeit. Und Ramanujacharya zitierte diese Quotation aus dem Tattva Sagara und wollte Mahapurna auf diese Weise überzeugen. Und Mahapurna war durch diese Schriften dann überzeugt und sagte, gut. Und die Sonne war schon untergegangen. Ist nicht ein glücksverheißender Umstand. In der vedischen Zeit darf man zum Beispiel nach dem Sonnenuntergang keine Früchte mehr von den Bäumen pflücken, weil die Kreation ins Schlafzustand gegangen ist und man die Bäume nicht mehr stört. Man darf dann nicht mehr ernten als Bauer, um die Natur, die ja voller Leben ist, nicht zu agitieren. So eine Einweihungszeremonie findet eigentlich normalerweise nicht dann statt. Aber weil es letztendlich doch um transzendentale Zusammenhänge geht, sind Ort und Zeit nicht nötig, nicht wichtig, wenn die Voraussetzung des Shraddhas, des Vertrauens, halt da ist. Nun, nachdem wir also, ich glaube, aus verschiedenen Quellen gehört haben, wie wichtig die Sache ist, wollen wir jetzt kurz untersuchen, was für Eigenschaften sollte ein spiritueller Meister aufbringen und was für Eigenschaften sollte ein Schüler aufbringen. Ich hatte von Shraddha oder von Vertrauen gesprochen, als etwas sehr Wichtiges, möchte aber jetzt doch nicht so vage das belassen mit diesem einen Wort, sondern spezifische Merkmale sehen, also aufzeigen. Jede Sache ergibt erst Sinn, wenn bestimmte Qualifikationen und bestimmte Merkmale da sind. Zum Beispiel, wenn wir uns zusammensetzen zum Singen und wir kriegen nur ein froschhaftes Quaken hervor, können wir das nicht als ein Singen bezeichnen. Wenn wir etwas kochen und es gibt dort nur Angebranntes und nicht die Ingredienzien, ist das ein sinnloses Kochen gewesen. Wenn wir etwas studieren und am Ende kein Wissen haben, ist das ein sinnloses Studium gewesen. Ich habe ganz am Ende eine unglaubliche Überraschung für euch auf Lager, wo wir nämlich euch helfen möchten, wie ihr den größten Gewinn aus dem Ferienlager zieht und die Früchte tatsächlich, die in eurem Herzen gewachsen sind, auch ernten könnt. Nicht? Wissen ohne Verwirklichung ist tot, zu Deutsch gesagt. So, wir müssen jetzt sehen, was sind die Qualifikationen, nach denen wir Ausschau halten. Im Srimad Bhagavatam werden die Grundqualifikationen eines spirituellen Meisters gegeben. Tasmat gurum prapadyeta jigyasam shreyam uttamam shabde pare cha nishnatam brahman yupashamashrayam. Jede Person, die ernsthaft den Wunsch hat, wirkliches Glück zu bekommen, das sind wir alle, muss einen echten spirituellen Meister aufsuchen und durch Einweihung bei ihm Zuflucht suchen. Die Qualifikation des echten spirituellen, des echten Gurus ist, dass er die Schlussfolgerung der Schriften durch eigene Überlebung verwirklicht hat und zur Reife getragen haben muss und dass er in der Lage ist, andere von diesen Schlussfolgerungen zu überzeugen. Solche großen Persönlichkeiten, die Zuflucht gesucht haben bei der höchsten Persönlichkeit Gottes und alle materiellen Betrachtungsweisen beiseite gelassen haben, sollten verstanden werden als echte spirituelle Meister. Hier werden also drei Qualifikationen gegeben. Ich fange mal mit der letzten an. Alle materiellen Betrachtungsweisen beiseite gelassen haben. Ein spiritueller Meister muss das leben, was er lehrt. Wenn uns jemand sagt, er raucht nicht und ist ein Kettenraucher, hat das wenig Überzeugungskraft und wenig Shakti. Der spirituelle Meister muss selber Brahma Nishtam heißt es. Nishtam heißt stetig und erschütterlich. Er muss auf der spirituellen Ebene sein. Er darf kein Betrüger sein, kein Schwindler, der von etwas redet, was er nicht erfahren hat. Und das kann man sehen an seinem Verhalten. Wie verhält er sich? Wo setzt er die Prioritäten? Und dann muss er die Schlussfolgerung der Schriften verwirklicht haben, by deliberation heißt es hier, durch Befreiung. Er muss die Gedankengänge verwirklicht haben und in der Lage sein, andere zu überzeugen. Niemand kann andere überzeugen, der nicht selber überzeugt ist. So, diese drei Grundvoraussetzungen werden gegeben. Es werden noch andere erwähnt in den Schriften, dass er zum Beispiel in einer Nachfolge von spirituellen Meister kommen sollte, also in einer richtigen autorisierten Schule das gelernt haben sollte. Und es werden noch andere Qualifikationen gegeben. Einmal fragte John Lennon, ein Musiker der 60er Jahre, fragte Srila Prabhupada, woran kann man einen echten spirituellen Meister erkennen? Prabhupada antwortete, schau nach demjenigen, der am meisten angehaftet ist an Krishna. So, es gibt da noch sehr spezifische Merkmale. 100 Vacho Vegam, Manasa Vegam, Kroda Vegam, Udara Pashta Vegam. Etan Vegam, Yo, Vishaheta Dira. Shishyan heißt Schüler im Plural. Shishyan. Nee, hab ich jetzt falsch gesagt. Sarvang Apimang Pritivim Nashishyat. Nicht nach, sondern Sashishyat. Den kann ich nicht so gut. Den vergesse ich aus irgendeinem Grunde immer. Eine nüchterne Person, die den Drang zu sprechen, die Forderung des Geistes und die Wirkungsweise von Zorn aufgegeben hat. Also ein Mensch auf der spirituellen Ebene muss den Drang zu sprechen aufgegeben haben, die Forderung des Geistes, den Zorn, den Drang der Zunge aufgegeben hat, den Drang des Bauches und den Drang der Genitalien. Also sehr spezifisch, nicht? Er ist qualifiziert, Schüler über die ganze Welt anzunehmen. Das findet sich im Upadishamrita wieder, dieser Schloka. So einen solchen spirituellen Meister sollten wir ausfindig machen und wir sollten dabei Zeit lassen, bis wir das nötige Vertrauen und das nötige Wissen haben und die nötige Bestätigung von innen, von der Überseele, die uns mit dem nötigen Verständnis ausrichtet. Ich möchte jetzt wieder eine Geschichte sagen, die das zusammenfasst und dann auf die Qualifikation des Schülers kommen. Lord Chaitanya fragte einst Mukunda Datta Nadasa und seinen Sohn Raghunandan, wer von euch ist der Vater und wer ist der Sohn? Diese Frage, wenn ich zum Beispiel, wie heißt du bitte?
Jula.
Jula? Jula. Ja. Das ist ein ungarischer Name, nicht? Ja. Jula. Jula. Jula, Sohn ist hier, vielleicht nicht gerade hier, Raymond, doch, hier ist er. Wenn ich jetzt fragen würde, wer ist der Vater und wer ist der Sohn? Jeder würde denken, also jetzt spinnt er total. Lord Chaitanya hat diese Frage aber gestellt und daraufhin sagte der Vater, Raghunandan ist mein Vater und ich bin sein Sohn. Es wäre so, als wenn du sagen würdest, also Raymond ist mein Vater und Krishnas, als er sie nach ihren Familienbeziehungen fragte, da sagte sie ihm, also ich bin jetzt 20 Jahre alt, sie war schon ein bisschen älter, und mein Mann ist gerade 10 Jahre alt und meine Großmutter, die ist nur 3 Monate alt. Mein Großvater aber ist noch gar nicht geboren. Und damit sprach sie von diesem Zusammenhang, den ich eben aufgeführt habe, dass der Mann, der war gerade so und so viele Jahre im Krishna-Bewusstsein, der Großvater jedoch erst seit 3 Monaten, das war wohl ein Mensch, der einen harten Lebenswandel hatte. Und das war die Großmutter. Und der Großvater war noch immer im Maya. Der war ein bisschen langsam. So, man sieht hier an diesem Punkt mit der spirituellen Geburt, den hätte ich eigentlich vorher sagen sollen. Nun kommen wir aber zu den Qualifikationen des Schülers. Auch hier möchte ich davon sprechen, dass Wir leben in einer Bewegung der internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, wo es echte spirituelle Meister gibt. Als Prabhupada kam, war plötzlich das Konzept des Gurus da. Prabhupada war ein spiritueller Meister, kam in der Nachfolge. Und es kam für uns, also da kann ich aus eigener Erfahrung darauf sprechen, man überlegte sich irgendwann einmal, man sollte mit dem Thema der Einweihung, das kam einfach so auf einen zu. Und ich kann mich noch deutlich daran erinnern, überlegt zu haben, bin ich reif für die Einweihung und welche Reife muss ich eigentlich mitbringen? Denn es ist wichtig, wenn man nicht reif ist für die Einweihung und man dieser Schritt wird formell gezogen, so wird es einem nicht so viel nützen. Ein Schüler muss ein Schüler sein und ein Guru muss ein Guru sein. Erst dann kann es zur Verbreitung kommen. Das Beispiel wird gegeben von einem, wenn ein Mann potent ist und eine Frau, wie sagt man dazu, wenn die empfangen kann? Wenn sie empfangen kann? Was? Fruchtbar, sagt man. Dann kommt es beim Kontakt sofort zu einem Kind. Aber wenn da einer von den beiden nicht diese biologischen Voraussetzungen mit sich bringt, wenn einer unfruchtbar ist und ein anderer impotent, dann kommt es nicht zu dem gewünschten Ergebnis einem Kind. So muss auch bei der Vermittlung von spirituellen Wissen müssen Schüler und spiritueller Meister die Qualifikation mit sich bringen. Sonst kann da kein Ergebnis, so richtiges Ergebnis dabei rauskommen. So, die vedischen Schriften sagen deswegen, dass es, bevor es überhaupt zur Einweihung kommt, dass der Schüler gewisse Purascharya-Tätigkeiten ausführen muss. Das heißt, Tätigkeiten, die ihn vorbereiten auf diesen Zeitpunkt hin oder auf diese Qualifikation hin. Wenn ihr euch diese Tätigkeiten jetzt anhört, werdet ihr merken, dass unsere Bewegung für Krishna-Bewusstsein so ausgerüstet ist, dass diese Purascharya-Tätigkeiten tatsächlich gemacht werden. Ich möchte euch jetzt aus der Agastya Samhita darüber etwas vorlesen, um dann zu lokieren in unserer Bewegung, also ausfindig zu machen in unserer Bewegung. Diese Purascharya-Vorgänge, die ich jetzt erwähne, das will ich dazu sagen, finden statt in dem Kontext einer vedischen Gesellschaft, einer Gesellschaft, die wir hier und jetzt noch nicht in unserer Bewegung in diesem Maße vielleicht haben und die wir, weil es einen sozialen Teil betrifft, das gesellschaftliche Leben, vielleicht auch nie so entwickeln werden. Oder für alle Mitglieder so entwickeln werden. Am Morgen, am Nachmittag und am Abend sollte man die transzendentale Bildgestalt verehren. Dadurch, dass der beginnende Transzendentalist Krishna verehrt, wie er auf dem Altar steht, wird er seine Beziehung, sein Sambandha, sagt man dazu, entwickeln in Beziehung zu Gott. Man sollte den Hare Krishna Mahamantra chanten, Opfergaben ins Feuer geben. In der vedischen Zeit war es so, dass man Yagyas machte, Opferdarbringung, wo man also Opfer darbrachte. Man sollte dann die Brahmanas speisen. Brahmanas zu speisen heißt Wohltätigkeit auszuüben. Diese fünf Aktivitäten sind Purascharya. Um den völligen Erfolg zu erlangen, wenn man die Einweihung vom Spiritual Meister annimmt, sollte man zunächst einmal den Purascharya-Vorgänge ausführen. Jetzt möchte ich von Prabhupada selber vorlesen, wie das innerhalb des Kontextes unserer Bewegung stattfindet. Das Wort Pura bedeutet vorher und Charya bedeuten Aktivitäten. Weil diese Aktivitäten nötig sind, diese vorbereitenden Aktivitäten, weihen wir nicht sofort Schüler in der internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein ein. Für 6 Monate muss der Kandidat für die Einweihung. Kandidat, kann man das so sagen? Der Anwärter hier, Kandidat ist ein bisschen unschön. Für 6 Monate muss der Anwärter für die Einweihung Aratik, zur Aratik kommen. Das sind die Zeremonien, die wir in den Tempeln machen, durch die wir Krishna verehren. Er muss sich Vorlesungen anhören in den Shastras. Das ist die Education, die Bildung, die Ausbildung, die man kriegt. Und hier, er muss die regulierenden Prinzipien befolgen. Durch das Befolgen der regulierenden Prinzipien wird das, was als Opferabgaben, also Yajna und als Dana, das heißt Spenden, und auch als Tapa, Entsagung, verstanden wird, was sehr, sehr wichtig ist, wird gemacht. Regulierende Prinzipien, wir haben 4 regulierende Prinzipien: kein Fleisch essen, kein Fisch, keine Eier, keine unzulässige Sexualität haben, das ist, wovor die meisten Westler ein unnötiges Grauen empfinden, keine Berauschung, nicht mal Kaffee trinken, da ist Koffein drin, ein ganz, 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 ganz feines Suchtmittel, und dann kein Glücksspiel, wozu auch Sport gehört. Allerdings, mit Sport ist, weil ich weiß, das war jetzt was für die ganzen Leistungssportler unter uns. Mit Sport sind die Tätigkeiten gemeint, die lediglich dazu führen sollen, den Körper den Körper gesund zu erhalten durch Tätigkeiten, dass man ihn bewegt und gesund erhält, das ist etwas, was gut ist. Zum Beispiel, wir haben richtige Vaishnava-Sportarten, nämlich zum Beispiel Schwimmen. Das machen wir mit großer Akribie. Meistens im Ganges allerdings, da ist es am schönsten. Und wir machen Spaziergänge. Prabhupada hat jeden Morgen Spaziergänge gemacht. Manche machen Yoga und dergleichen. Aber diese übermäßige Faszination an dem Körper, sollte nicht, wie wir es bei heutigen Sportarten sehr leicht finden, ist ein Hindernis für spirituelles Verstehen. Man sollte sich also so vorbereiten, indem man diese Dinge tut. Wir stehen morgens auf, wir chanten 16 Runden, zum Beispiel den Hare Krishna Mahamantra. Das sind einige Regeln und Regulierungen, aber allerdings nicht ein ganzer Urwald voll davon. Also das ist überschaubar. Wenn man dann wirklich fortgeschritten ist in dem Purascharya Vidhi, dann wird man empfohlen von anderen Devotees, die einen kennen, für die Einweihung. Man wird also nicht ganz plötzlich eingeweiht, ohne die Erfordernisse zu haben. Wenn man dann weiter fortgeschritten ist im Chanten des Hare Krishna Mahamantras, 16 Runden am Tag, die regulierenden Prinzipien befolgt und die Vorlesung besucht, empfängt man schließlich die Diksha, die zweite Einweihung. Das ist die, wo man diese heilige Schnur kriegt, wo man den Gayatri Mantra chantet. Wer den Gayatri Mantra richtig chantet, wird nach kurzer Zeit, so heißt es, seine ursprüngliche Beziehung zu Krishna sehen, Krishna als den Gopi Janavalabhaya verstehen und eine wirkliche Sicht von der spirituellen Welt haben. Schön, ne? Jetzt kommen wir noch weiter zu den Qualifikationen eines Schülers. Ich komme jetzt erstmal zu ein bisschen humorvollen Qualifikationen, das habe ich von Raja Vidya gelernt. Also im Sinne von was Auflockerndes. Das wird jetzt aus dem Harivakti Vilas vorgelesen. Diejenigen, die faul sind, unsauber, unnötig, sich selbst und andere in Schwierigkeiten bringen, die geizig sind, arm, krank, brutal, angehaftet an Materie, begeistert von Sinnenbefriedigung, neidisch, eifersüchtig, verrucht von einer rauen Aussprache, die Geld verdienen durch unehrliche Mittel, die Frauen anderer verführen, Gelehrten gegenüber äußerst beleidigend sind, die trotz ihrer Unwissenheit behaupten, selber Gelehrte zu sein, die nicht in der Lage sind, Gelübde einzuhalten, also das sind alles die nicht qualifiziert sind, die unter großen Mühseligkeiten leben, die Fehlerfinder sind, anderen Qualen bereiten, verfressen bis ins Äußerste sind, grausam, degeneriert, abscheulich und sehr sinnvoll, die sich nicht von verruchten Aktivitäten zurückziehen können, die nicht den Unterweisungen des Gurus zuhören, sollten nicht eingeweiht werden. Na klar. Wenn man sie einweiht, dann wird man den Zorn der Devatas auf sich laden und Kinder und Frau verlieren, arm werden in diesem und im nächsten Leben und alle möglichen Strafen in der Hölle erleiden. Man wird als Vogel oder als Säuger geboren werden. Sagt man doch, Säuger, ne? Säugetier. So, gut, das sind Disqualifikationen, die wir eben gehört haben. Jetzt lasst uns mal über gute Eigenschaften haben, die man mitbringen sollte. Der Schüler muss die folgenden Qualifikationen aufweisen. Er muss das Interesse an der körperlichen Auffassung des Lebens aufgeben. Er muss materielle Lust aufgeben, Zorn, Gier, Illusion, Verrücktheit und Neid. Er sollte nur daran interessiert sein, die Wissenschaft Gottes zu verstehen. Und er sollte bereit sein, all diese Punkte in dieser Angelegenheit zu verstehen. Er sollte nicht länger denken, ich bin der Körper oder das gehört mir hier. Man muss den spirituellen Meister mit untrüglichem Vertrauen lieben und man muss stetig und fixiert sein. Der echte Schüler sollte Fragen stellen und das transzendentale Thema verstehen. Ja. Er darf nicht nach Fehlern unter guten Eigenschaften suchen und er sollte nicht länger mehr an materiellen Themen interessiert sein. Sein einziges Interesse sollte Krishna, der höchsten Persönlichkeit Gottes, gelten. Das sind also die Qualifikationen, die im Srimad Bhagavatam erwähnt werden. Wenn der echte spirituelle Schüler diese Qualifikation hat, ist er wie ein Holz. Der spirituelle Meister ist wie ein Oberholz, also wie sagt man, ein Holz, was darüber ist. Und die Unterweisungen des spirituellen Meisters sind wie ein Reibeholz, was zwischen diesen beiden Holzern gehalten wird. Wenn das denn so reibt, kommt plötzlich ein Funken hervor. Davon hat Rajavidya gestern gesprochen, dem Arani-Holz. Ihr möchtet euch erinnern, dass der Hirsch geklaut hat. Versteht ihr? Spirituelle Meister ist hier, der Schüler da, die Unterweisung da, und dann wird das gekirnt, dieser Stab, und dann kommt Feuer hervor. So funktioniert die transzendentale Wissensvermittlung. So, ich komme jetzt langsam. Nun, diese Qualifikation, die ich eben vorgelesen habe, nicht neidisch zu sein, materielle Lust und Zorn aufzugeben, Neid auch, nicht mehr zu denken, ich bin dieser Körper oder ich bin, diese Sachen gehören mir. Das kann in einem entstehen, diese Qualifikation, wenn man die Purascharya-Vorgänge, das heißt die vorbereitenden Vorgänge, ausführt. Jeder, der also zu den Vorlesungen kommt, der beobachtet, wie Krishna verehrt wird auf dem Altar, der den Hare Krishna Mahamantra chantet, der wird diese Qualifikation ganz von alleine entwickeln. Deswegen wird der spirituelle Meister, bevor er ein Schüler bereit ist, in die Wahl zur Einweihung zu ziehen, schauen, ob dieser Schüler tatsächlich das auch tut. Schläft er immer ein beim Chanten des heiligen Namens oder wird er von unbändiger Leidenschaft überwältigt, wenn es darum geht, über Krishna zu hören und rennt kurz raus und flücht das Feld um. Obwohl das natürlich sehr gut, das ist nicht das Allerschlimmste, was man machen kann. Manchmal ist es ganz gut, wenn man das tut. Aber er wird also seinen Schüler testen. Geht er durch das Feuer hindurch, was ihn vorbereitet, was ihn in die Situation bringt. So, ich habe hier eigentlich noch viele Notizen, aber ich komme so langsam, glaube ich, an eure Aufmerksamkeitsgrenze heran und will jetzt ein bisschen was abkürzen, weil das ja ganz schön geballt wohl ist. Ich möchte jetzt zum Abschluss dieser Ausführung heute euch noch einen idealen Schüler und einen idealen spirituellen Meister vorstellen. Ich werde hier aus einem Werk vorlesen, einer Biografie von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, dem spirituellen Meister von Srila Prabhupada, dem Begründer der Hare Krishna Bewegung im Westen. So, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur war der Sohn von Bhaktivinod. Bhaktivinod war ebenfalls eine selbstverwirklichte Seele und ein spiritueller Meister in der Schülernachfolge, in der wir stehen. So, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur war lernte eigentlich alles von seinem Vater, auch spirituelles Wissen. Doch ist es nicht üblich, dass der Vater den eigenen Sohn einweiht. Das wird irgendwie nicht als üblich betrachtet. Und deswegen wies Bhaktivinod ihn an, die Einweihung von einer großen Seele namens Bhakti Gurkeshwar Das Babaji anzunehmen. So, Gurkeshwar Das Babaji war ein Transzendentalist, so wie wir uns ihn nicht vorstellen können. Er hatte meistens nur ein weißes Tuch so um die hier vom Bauch an abwärts. Er trug eine Tigerfellkappe und er chantete nicht auf Mantraketten, wie wir es kennen, den Tulsi Malas, manchmal wo auch. Also er hatte ein Tuch, ein altes Tuch, so Knoten reingetan, sodass da Knoten drin waren. 108 Knoten. Und dort chantete er. Ein Zeitpunkt kam, wo er sehr schlecht sehen konnte, wo seine Augen erblindeten und wo man versuchte, ihn nach Kalkutta zum Augenarzt zu bringen. Aber da er in dem heiligen Dham Mayapur residierte, das ist sozusagen eine Botschaft Krishnas in der materiellen Welt, Sridhar Mayapur, Ujwala Nalamoni Prabhu und ich waren dieses Jahr in Sridhar Mayapur für längere Zeit, nicht von dieser Welt, weil er da wohnte, sagt er, ich werde niemals nach Kalkutta, dem materiellen Universum, gehen. Er weigerte sich, zum Augenarzt zu gehen. Nun, einmal kam Bhakti, also Gurkeshwar Das Babaji, mitten in der Nacht an einem Tempel an. Und man wusste, dass er den Tag vorher in einer viele Kilometer weiter entfernten Ort gewesen war. Und jeder fragte ihn, wie bist du in der Nacht, in der schwarzen Nacht, hierher gekommen. Zu dem damaligen Zeitpunkt, also er hatte ja keine äußere Sicht, also er konnte nicht mehr gut sehen, er war noch kurzsichtiger als Lorenz, was schon einiges heißt. Man fragte, und da waren ja keine befestigten Wege damals in Mayapur, das war ja ein Dickicht, ein Dschungel. So Gurkeshwar Das Babaji sagte nichts. Aber als man ihn wiederholt bat, sagte er, eine Person hat mich hierher geführt. Eine Person. So diejenigen, die ihn kannten, wussten, dass das Krishna selber war, der ihn einfach dahin geführt hat. So dieser Gurkeshwar Das Babaji, eine völlig unverständliche Persönlichkeit, zog sich zurück von der Öffentlichkeit. Er wollte nicht gestört werden. Er saß unter unübergestülpten Booten, wo man ihn nicht finden konnte, und chantete den ganzen Tag den Hare Krishna Mahamantra. Er wird bezeichnet als ein Siddha Purush, das heißt eine Person, die bereits ihren spirituellen Körper und ihre spirituellen Sinne entwickelt hatte und der Einlass hatte in den Lila, den transzendentalen Spielen Krishnas. Er war sehr, sehr entsagt. Er aß so eingeweichte Erbsen. Das war alles. Ja, und Bhaktisiddhanta nun war ein Gelehrter. Er hatte seine Herbstgesellschaft gegründet, Autumn Society in Calcutta. Ihm wurde von Sir Asutosh Mukherjee, der den Gelehrtenstuhl in der Calcutta Universität angeboten. Er war der Veröffentlicher von mehreren Büchern, darunter Die Siddhanta Shiromani, ein Buch, was heute immer noch unter Astrologen als das maßgebliche Werk über Astronomie und Astrologie gesellt wird. Er war so gebildet, dass sein Englisch auf einem Level war, wie es nicht mal die gebildetsten Engländer verstehen konnten. Er galt als wandelnde Enzyklopädie des Wissens. Und der kam jetzt dazu, also Bhaktivinoda Thakur nun, bat ihn, die Einweihung von diesem Gurkeshodas Babaji, dieser großen Persönlichkeit, anzunehmen. Und er kam zu Gurkeshodas Babaji und sagte, ich möchte deine Einweihung. Gurkeshodas Babaji sagte, nein. Wie kann ich? Ich bin so ein einfacher Mensch. Wie kann ich dich annehmen als Schüler? Du bist so ein Genie. So. So, ich möchte hier vorlesen. Srila Bhaktivinoda Thakur bat also seinen Sohn, zu Srila Gurkeshodas Babaji zu gehen, um eingeweiht zu werden im Monat Mark des Jahres 1909, also 1900. Mark ist so Frühlingszeit, wenn es noch kalt ist. Srila Gurkeshodas Babaji war jedoch nicht einverstanden, weil er wusste, dass Siddhanta Saraswati ein großer Gelehrter war. Schließlich, als Siddhanta Saraswati ihn um Einweihung bat, antwortete Gurkeshodas Babaji, also wiederholt bat, sagte Gurkeshodas Babaji, Mahaprabhu wird gefragt werden, also Lord Chaitanya. Wenn er die Erlaubnis gibt, wird dein Wunsch erfüllt werden. An einem anderen Tag kam Siddhanta Saraswati wieder zurück und fragte, was war Mahaprabhus Auftrag? Gurkeshodas Babaji antwortete, ich vergaß ihn zu fragen. Das dritte Mal, als Babaji Maharaj, also Gurkeshod, gefragt wurde, antwortete er, ich fragte, aber ich habe nichts gehört von Mahaprabhu. Siddhanta Saraswati stand dann auf, sein Herz brach ihm und sagte, du, nämlich Sri Chaitanya Mahaprabhu und Srila Gurkeshodas Babaji, ihr beide verehrt Krishna, das Juwel der Betrüger. Deswegen werdet ihr mir, einem gewöhnlichen Menschen, der Moralität verschrieben ist, wie ich es bin, nicht eure Barmherzigkeit geben. Versteht ihr? Krishna wird als Devotee, als eine Art, ja. Krishnas transzendentale Aktivitäten sind über weltlicher Moral und Unmoral. Nicht? Sie sind total in der Transzendenz. So, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagte von sich, ich bin ein Weltling, der Welt verschrieben ist, ich werde also von euch nicht akzeptiert werden. Mahaprabhu, Lord Chaitanya, hat uns die Unterweisung gegeben, Krishna, das Kronjuwel der Debochis zu verehren. Warum erweist man mir nicht die Barmherzigkeit? Weil ich nicht qualifiziert bin. Doch, Karunano heule kondia kandia prana narakiba ara. So schön in Bengali. Wenn es keine Barmherzigkeit für mich gibt, dann kann ich nur weinen und mein Leben nicht mehr in meinen Knochen behalten. Also, I can't sustain my life. Wenn ich nicht eure Barmherzigkeit bekomme, dann sehe ich keine Notwendigkeit, an meinem Leben festzuhalten. Und er war bereit, sich das Leben zu nehmen. Als Srila Gurkeshodas Babaji sah, wie Saraswati Thakur anfing zu weinen, schmolz sein Herz und er sagte ihm, er solle ein Bad in der Saraswati nehmen und da zurückkommen. Zur Zeit der Einweihung gab er ihm den Namen Siddhanta Saraswati. Gab er ihm den Namen Shri Bhashavanavi Devi Doita Das. Der Diener von der Devi von Varshan, der Tochter von Maharaj Vrishabha, nämlich Radharani. Die Tochter von Maharaj Vrishabhanu, wollte ich sagen. So. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Schloss war eigentlich sehr, sehr groß. Und ich möchte hier, weil meine Seminare zu Ende gegangen gehen mit diesem Seminar heute Abend, euch einen interessanten Punkt machen. Ein Punkt, den ich morgen nochmal aufgreifen möchte und ihn ein bisschen mehr etablieren möchte. In den vedischen Schriften wird erwähnt, dass in diesem Zeitalter des Kalis spirituelles Leben sehr schwierig ist. Doch durch die Barmherzigkeit eines rein Gottgeweihten kann man Einlass finden ins spirituelle Leben. Es gibt in dem Srimad Bhagavatam Vorhersagen, die darauf hindeuten, dass in diesem Zeitalter des Kalis eine Bewegung entstehen wird, eine transzendentale Bewegung, in der Menschen auch aus westlichem Hintergrund, also wir, zum spirituellen Leben kommen können. Es gibt zum Beispiel ein Vers, der oft zitiert wird in vedischen Kreisen. Kirata Hunandra Pulunda Pulkasha. Da wird also von den Chinesen, den Mongolen, die sparsamen Habewuchs auf der Oberlippe haben, gesprochen. Es wird von den Andras gesprochen und auch von den Hunas, den Ostdeutschen. Tatsächlich, das Wort taucht da auf. Die Östler, also. Es heißt, dass all die zum spirituellen Leben kommen können durch die Barmherzigkeit eines reinen Gottgeweihten. Und es wird da gesagt, Prabhavishnave Namah. Das ist die Power, die Kraft vom Prabhavishnu, dem höchsten Meister, nämlich Krishna. Der kann es schaffen, dass durch seine reinen Devotees die bedingten und gefallenen Seelen dieses Zeitalters erhoben werden. Deswegen ist es ist diese Bewegung eine große Segnung. Ich möchte euch jetzt eine Voraussage machen, die 2500 vor Christi Geburt gegeben wurde, die ich jetzt endlich gefunden habe. Mein ganzes Leben habe ich danach gesucht, also seit einem Jahr habe ich danach gesucht. Jetzt freut euch, des Lebens heißt es nicht. Freut euch, rejoice, rejoice, rejoice. Ich weiß nicht, das Sanskrit habe ich jetzt noch nicht, aber das habe ich auch bald. Freut euch, freut euch, freut euch. Der andauernde Fluch, der über dem materiellen Leben lastet, ist gegangen. Die Qualen der Hölle sind vernichtet. Tod hat keinen Ort hier mehr. Die Kraft des Kalis ist zerstört. Schaut euch doch nur selber an. Die Anhänger des ozeanfarbenen Herrn schwärmen über die gesamte Erde und sie singen mit Melodien, sie tanzen und sie wirbeln herum voller Freude. Wir können sie sehen. Das ist eine Vorhersage auf die Hare Krishna Bewegung von Namal war, einem der großen Geweihten der Vorzeit, die uns die Prabandhas gegeben haben, das heißt diese herrlichen Verse über Krishna. So, Anschluss zu suchen, mit anderen Worten, an eine transzendentale Bewegung diese Hare Krishna Bewegung ist eigentlich die vornehmste Pflicht im Leben eines jeden. Und dann dort zu einer zweiten Geburt zu kommen, durch die man sein transzendentales Wissen entwickelt und alle karmischen Reaktionen vernichtet, ist ebenfalls ein großes Anliegen eines jeden. So, Hare Krishna, hier bin ich ans Ende gekommen. Morgen werde ich diesen Punkt, diese Vorhersagen, morgen werde ich ein paar vedische Vorhersagen, die ich ausgewühlt habe, aus den vedischen Schriften euch präsentieren wollen und das Thema noch vertiefen. Vielen Dank, dass ihr einem solchen vertraulichen Thema eure Aufmerksamkeit geschenkt habt. Ich würde sagen, wenn hier jetzt noch kurze Fragen sind, will ich kurz auf die eingehen, aber nur ganz kurz, um dann das hinzuweisen. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Ja, seht ihr das? Für deinen Aufsatz?
Ja,
Ja. Indem du dich vertrauensvoll an mich wendest, kann ich dir das geben. Dieses ist im Hari Vilas 1, erste Welle 64 bis 70. Shloka 64 bis 70. Also genau diese, den Wortlaut findest du, kann ich dir geben. Ja, ein positives Zitat aus dem Srimad Bhagavatam. Und zwar ist das im 11. Kanto. Ach, 11. Kanto. Zehntes Kapitel, Shloka 6. Wo ist der genau? Du, das ist aber nicht für die anderen interessant. Das kann ich, das sage ich dir. So, das muss ich hier nochmal eruieren. Ich meine, wo du gerade dabei bist, aber jetzt hör bitte auf damit, nicht? Das ist nicht gut gesagt, hör auf damit. Das ist, damit wir es hinter uns haben, 11.3.21. Ja. Es gibt, das war eine Diskussion, die wir im Heidelberger Tempel geführt haben. Es gibt zunächst einmal jeder hingebungsvolle Dienst, auch wenn wir ihn ohne Einweihung ausführen, hat einen großen transzendentalen Nutzen. Es gibt eine Aussage von einem Brahmana, es gibt einen Vorfall von einem Brahmana. Dieser Brahmana, eine sehr erstaunliche Geschichte, die von Sanatan Goswami erwähnt wird, nahm ein Bad in einem Fluss und als er badete, überkam ihn ein Dämon, also ein Fall von klassischer Besessenheit, er wurde beim Bad getötet, also bei dieser religiösen Zeremonie. Nun, während er starb, rief er aus: O Krishna, O Rama! Der Dämon hörte das und sagte auch: O Krishna, O Rama! Und tat also einen hingebungsvollen Dienst, er chantete, ohne, er war nicht eingeweiht oder so. Und er wurde daraufhin erhoben, um im nächsten Leben weiterzumachen. Er legte sein dämonisches Wesen ab und machte im nächsten Leben weiter und wurde schließlich ein großer Devotee. So, wenn das so machtvoll ist, also hingebungsvoller Dienst, der auch ohne Einweihung ausgeführt wird. Nun gibt es jedoch eine Form des hingebungsvollen Dienstes, den wir erstreben wollen, nämlich ein direkter Dienst, den wir zu Krishna in der sogenannten Vastu City ausführen, unserer spirituellen Beziehung zu Krishna, unsere ewige Beziehung, die wir haben, wo wir, du bist ja nicht Schweizer in deiner ewigen, also das und so nicht, aber du bist ja eine bestimmte Person, vielleicht ein Kuhhirtenjunge oder eine Gopi in Beziehung zu Krishna. Um diesen ewigen hingebungsvollen Dienst auszuführen, da brauchst du die Einweihung. Nicht? Es wird hier gesagt, man wird eine Definition von Einweihung. Sedi, wenn du schon was schreibst, dann musst du das auch gleich mitschreiben. Das ist ein Zitat aus dem Bhakti Sandarbha von Jiva Goswami, nachzulesen im Madhya Lila Kapitel 15, Vers 108 am Anfang. Diksha oder Einweihung ist der Vorgang, durch den man sein transzendentales Wissen erweckt und alle Reaktionen, die durch sinnvolle Tätigkeiten verursacht werden, beendet. Eine Person erfahren im Studium der offenbarten Schriften kennt diesen Vorgang als Diksha. Also das ist sehr wichtig. Denn jetzt bist du in der Lage zu bedingten hingebungsvollen Dienst. Das heißt, etwas, was in deinen Geist und deinen Körper so reinpasst und was vielleicht noch ein bisschen verunreinigt ist, durch, weil wir nicht als reine Seelen kommen, nicht? Aber durch die Einweihung wirst du geschult und hast dann die Möglichkeit, diese bedingte Dasein wegzugeben und dich tatsächlich zu wandeln, richtig grundlegend zu wandeln. Gut, ja, Christian, das ist dann die letzte Frage für heute Abend.
Ich habe mal gehört, dass die Beziehung mit den Meistern und Schülern ewig ist. Das heißt, dass sie auch besteht, bevor die Einweihung eigentlich formell genossen wird. Und wie manifestiert sich das?
Unsere Beziehung zu unserem Spiritual Meister ist ewig, weil unsere Beziehung zu Krishna ewig ist und diese Beziehung durch den Spiritual Meister gemacht wird. Der Schüler, der sich dem Spiritual Meister zuwendet, wird ja am Anfang eine eher... Also du zwingst mich zu einer tieferen Antwort, wie ich sehe. Wir sind in Beziehung zu Krishna etwas ganz Besonderes. Wir sind eine Person, ein Individuum und wir werden in diesen Dienst zu Krishna durch unseren Spiritual Meister eingeführt. Diese Beziehung, die wir zu Krishna haben, ist ein ewiges Faktum. Es ist nicht etwas, was von außen entwickelt werden muss oder angelernt werden muss, sondern was in der Seele ruht oder präsent ist. So, unser spiritueller Meister ist unser ewiger spiritueller Meister, weil unser spiritueller Meister derjenige ist, der uns in unseren ewigen Dienst zu Krishna einweiht. Das heißt, er befindet sich auch in diesem Dienst. Der Guru weiht uns ein in den Dienst, der unser ewiger Dienst ist und er selber vollführt diesen Dienst auch. Zum Beispiel, machst du vielleicht den Dienst haben für Krishna zu kochen, vielleicht. Ich werde jetzt gerade nichts Fassenderes ein. Der spirituelle Meister wird dich einweihen und sagen, einweisen dann, wenn es soweit ist. Das dauert aber noch, das ist nicht, wir reden jetzt von sehr weiten Stufen. Koch so. In diesen Makan Chal Ladu, da musst du dieses Gewürz reintun, dass sich das so bindet miteinander. So, wenn wir unseren spirituellen Meister treffen, unseren in der materiellen Welt, so werden wir meistens ihn nicht erkennen können. Wir werden zunächst einmal da, wir werden nicht unseren ewigen spirituellen Meister erkennen können. Wir werden nicht unsere ewige Beziehung zu ihm erkennen, weil wir die ja vergessen haben, unsere Beziehung zu Krishna. Und natürlich auch zu allen Gefährten Krishnas und auch den spirituellen Meister. Wir werden jedoch, wenn es eine stimmige Beziehung ist, wir werden schon von Anfang an das Gefühl haben, diese Person hilft mir weiter in meinem Krishna-Bewusstsein. So, diese Beziehung ist ewig und deswegen wird davor gewarnt, der Schüler soll nicht vorschnell irgendeinen akzeptieren und der Guru soll nicht vorschnell irgendeinen anderen einen als Schüler akzeptieren, sondern es muss eine Prüfungsphase da sein. Und wenn die gemacht ist, kann man davon ausgehen, dass Krishna dahinter steckt, nicht? Der diese Beziehung dann richtig zusammenbringt. Ja, wir hatten die Fragen eigentlich auf begrenzt auf Christian. Ich meine, wir kämen jetzt, das ist mühelos in so einem Thema, also sehr weit das auszuführen, aber ich möchte das hier begrenzen darauf, wenn ihr noch Fragen habt dazu, kann man das in einem anderen Rahmen, zu einem anderen Zeitpunkt sicherlich dann durchgehen. So, bist du zufrieden aber mit dieser Antwort? Ja. Für den Schüler, du sprichst jetzt von der Aufnahme der Beziehung in dieser Welt, nicht? Klar, ja klar, wie solltest du sonst? Du bist ja jetzt nicht eingeweiht, nicht? Du musst jetzt ja sehen, langsam beschäftigst du dich bestimmt auch mit diesem Thema, so mal so versuchsweise zumindest. So, für dich ist es schwierig, diese ewige Beziehung zu sehen. Ist sehr schwierig. Ich weiß es von mir, als ich mit Prabhupada zusammenkam. Zu verstehen, dass Prabhupada mein ewiger spiritueller Meister war, ist für mich damals nicht möglich gewesen. Ich hatte das gehört und wie ewig? Und eines Tages wird doch Prabhupada sterben. Und wie soll ich dann? Und dann bin ich ja noch, ich bin ja so viel jünger. Ich bin ja erst so und so viele Jahre alt. Wie soll das denn da ewig weitergehen?
Da wusste ich noch nicht mal, dass der spirituelle Meister nicht sein Körper ist. Nicht? Ja, ziemlich unwissend. So, dann schließlich kam das einzige Gefühl, was ich hatte, ist, wenn ich jetzt nicht was tue in meinem Leben, dann werde ich ewiglich in dem kristallenen Gefängnis meines falschen Egos mir die Nase blutig schlagen und nicht vorankommen. Nicht? Und so hatte ich eigentlich das Gefühl gehabt, jetzt muss ich mich mal hingeben. Nicht meine selbstgewählte Arroganz jetzt mal aufgeben und ein hingegebener Schüler werden. Zumindest mal versuchen. Und dann ging das erst so los. Aber was ich damals gehabt hatte, dieses Gefühl, das Prabhupada hat mich ein persönliches Anliegen an meinem spirituellen Fortschritt hatte, das hatte ich sehr sicher. Und das Prabhupada mich auch führen könnte und das Prabhupada Didaktik, also Wissensvermittlung, in der Lage sein würde, mir das alles verständlich zu machen. Ich hatte vorher gelesen, bevor ich eingeweiht wurde, und hatte auch übersetzt, schon bevor ich eingeweiht wurde, Prabhupadas Bücher. Und ich wusste, Prabhupada kann mir alles sagen. Ich brauch keine Sorge zu haben. Prabhupada kann mir alles offenbaren. Und dieses Verständnis hatte ich aber nicht, dass er ein ewiger spiritueller Meister ist. Mein ewiger spiritueller Meister ist. Aber weil die Voraussetzung da war, ich habe diese Purascharya, diese Aktivitäten gemacht. Ich habe, glaube ich, für ein Jahr im Tempel gedient, Service gemacht, Sanketan gemacht und alles so getan. Da sind dann sicherlich die Qualifikationen, die das Prabhupada geschrieben hat, gerne nehme ich dich als meinen Schüler an, du bist ein sehr intelligenter Junge und du wirst nach diesem Leben zurück nach Hause, zurück zu Gott gehen. Das hat er mir geschrieben. Das war dann sehr, war ich natürlich sehr froh. Obwohl ich dann später rauskriegte, dass das Prabhupada vielen anderen geschrieben hat, sie seien sehr intelligent. Also er wollte mich sicherlich nur ermutigen. Und dieses Kompliment, das kann ich natürlich nicht, das weiß ich, dass das auch eine bloße Ermutigung war. Nicht? So würde ich das sagen. Nicht? Also, du solltest aber dieses Gefühl haben, diese Person inspiriert mich im Krishna-Bewusstsein und sie kann mich führen und ich kann mich auch ihr hingeben. Selbst so ein Sturkopf wie ich, also wir alle sind ja, Sturkopf ist jetzt mehr beleidigend gesagt, solche ausgefallenen Individualisten, sagen wir mal. Gut, jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Teil, einem Punkt, den Raja...